Deutschlandfunk, Kulturfragen.
Mit Anja Reinhardt einen schönen guten Tag. Seit dieser Woche stuft die Weltgesundheitsorganisation die Ausbreitung des Coronavirus als Pandemie ein. Die ganze Welt ist betroffen und es ist offensichtlich, dass wir uns, zumindest für eine gewisse Zeit, von gewohnter Alltäglichkeit verabschieden müssen. Italien hat sich als ganzes Land in Quarantäne begeben. Über 15.000 Menschen sind dort infiziert. Die USA und andere Länder haben ein Einreiseverbot für EU-Europäer ausgesprochen. Kultureinrichtungen, Schulen und Universitäten schließen. Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie sind noch nicht absehbar. Grundlegende Regeln des sozialen Miteinanders werden aus Sicherheitsgründen ausgehebelt. Das Robert-Koch-Institut empfiehlt soziale Distanzierung. Wir wollen in dieser Ausgabe der Kulturfragen, die wir heute am 13. März aufzeichnen, über die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Gesellschaft sprechen. Damit beschäftigt sich die Historikerin und Seuchenforscherin Katharina Wolf schon seit vielen Jahren. Meine erste Frage an Sie, Frau Wolf, wäre, was ist das eigentlich für eine Situation, die wir gerade erleben? Also eine derartige Einschränkung in allen Bereichen des Lebens, die gibt es sonst vielleicht ja nur zu Kriegszeiten. Dazu dann das Gefahrenszenario, wie würden Sie das einordnen?
Ja, also es handelt sich um eine Situation, die die Gesellschaften schon lange nicht mehr erlebt haben. Es ist aber nicht so, dass das jetzt noch nie der Fall gewesen ist. Dadurch kommt es uns natürlich jetzt wieder sehr fremd vor.
Also wenn wir jetzt mal bei den konkreten Maßnahmen bleiben, also dass wir uns zum Beispiel nicht mehr die Hand geben, dass wir, wie es das Robert-Koch-Institut eben empfiehlt, uns sozial distanzieren sollen, das sind momentane Maßnahmen, aber würden Sie sagen, dass das unsere Gesellschaft möglicherweise auch verändert?
Solche Ereignisse haben die Gesellschaft immer verändert. Ich denke also ja. Im Grunde ist es aber so, dass es zu einer Bewusstmachung führen wird. Es wird einem also klar, dass man im Grunde ja ein Stück weit immer von solchen potenziellen Krankheitserregern umgeben ist. Das ist ja auch immer der Fall. Jeder von uns hat sich schon mal eine Infektionskrankheit eingefangen. Es ist halt nun aufgrund dieser pandemischen Lage etwas dramatischer, es wird dramatischer empfunden. Es ist natürlich de facto auch dramatischer, das erleben wir ja. Es gibt Berichte über Fallzahlen, es gibt Berichte leider auch über Todesfälle. Also das ist immer ein Einschnitt. Es dient aber vielleicht auch der Bewusstmachung. Also ich sage, solche Infektionskrankheiten, die epidemisch auftreten, die pandemisch auftreten, sind Katalysatoren für die Gesellschaften im Sinne der Differenzierung. Das heißt, sie verändern die Gesellschaft immer nachhaltig. Ich bringe das vielleicht auch auf einen Ausdruck. Ich sage, Infektionskrankheiten oder Krankheiten allgemein befallen Individuen. Seuchen befallen Gesellschaften. Also das heißt, es bleibt etwas davon, es verändert uns und es ist durch die Zeiten auch schon so gewesen. Also das heißt, zum Beispiel Maßnahmen wie Quarantänen.
Die sind ja eigentlich sehr alt, das kennen wir richtig. Ja schon aus jahrhundertealten Geschichten, ne? Über Pestepidemien und so weiter. Da hat sich ja gar nicht so viel verändert.
Genau, gehen wir mal zurück. Was wirklich einen großen Abdruck sozusagen in den Gesellschaften hinterlassen hat, ist die Pest. Also ich habe über 2 Jahrhunderte an der Pest geforscht. Zwischen dem 14. Jahrhundert und dem 16. Jahrhundert. Und da lässt sich wirklich in dieser Zeit beobachten, dass die wiederkehrenden Pestwellen einen deutlichen Einfluss darauf hatten, wie sich zum Beispiel unser Gesundheitswesen entwickelt hat. Also das heißt, die Pest kehrt immer wieder und man versuchte anfangs punktuell von Fall zu Fall darauf zu reagieren. Das kann man von einer Krisenintervention vielleicht sprechen. Und irgendwann, so nach ungefähr 150, 200 Jahren, lässt sich sehen, bilden sich Expertengremien heraus, es entstehen Schriftgüter, es entstehen Verlautbarungen und zum Beispiel auch erste Pestordnungen. Das sind also die Vorläufer der heutigen Seuchenschutzgesetzgebung. Also wir haben in Deutschland ja das Infektionsschutzgesetz. Und ich will vielleicht ein konkretes Beispiel bringen aus der Stadt München. Da gibt es ein Dokument, das im Stadtarchiv verwahrt wird. Das heißt Mandat der Sterbenden Läuf halben. Und das datiert ins Jahr 1532. Da steht zum Beispiel schon drinnen, also wer an der Pest erkrankt ist, der muss zu Hause bleiben und seine Hausgenossen auch. Und es wird also geregelt, dass zum Beispiel diese Leute, die da in ihrem Haus festsitzen, versorgt werden durch städtisch bestellte Hilfskräfte, die also für sie einkaufen. Ich erzähle das deswegen, weil man jetzt natürlich irritierterweise immer sieht. Also es wird Klopapier in großen Mengen aufgekauft. Da kann man ein bisschen überspitzt sagen, das ist so 1532. Also das heißt, das geht schon sehr lange. Das ist eine dieser Maßnahmen. Und ja,
ich würde ganz gerne auf diese Hamsterkäufe ganz kurz zu sprechen kommen und auf vielleicht so etwas wie, vor allen Dingen, wenn wir jetzt zum Beispiel nach Italien gucken, wo es auch eine unkontrollierte Ausreise aus Mailand gegeben hat, genau an dem Abend, an dem verkündet wurde, dass die rote Zone erheblich ausgeweitet wird. Es gibt, glaube ich, so ein allgemeines Gefühl von Kontrollverlust, was sich vielleicht auch mittlerweile nach Deutschland übertragen hat. Nun hat der stellvertretende Chefredakteur der italienischen Zeitung Corriere della Sera gesagt, es bräuchte im Grunde genommen, um das einzudämmen, einen gesundheitspolitischen Polizeistaat. Wenn wir über Veränderungen in der Gesellschaft sprechen, könnten die auch tatsächlich politisch brisant sein?
Ja, so eine Seuche stößt immer Veränderungen an. Es wird jetzt interessant werden in den Monaten und Jahren nach Corona, was praktisch von dieser Erfahrung in den Gesellschaften übrig bleibt. Also wie sich die einzelnen Länder entscheiden, möchten sie vielleicht ihre Gesetzgebungen überarbeiten. Das ist jetzt im Grunde ja wieder ein ganz aktueller Stresstest auch, beziehungsweise natürlich ein Ernstfall, der aber immer eine Chance auch ist, Dinge zu überdenken und vielleicht zu verbessern auch.
Wenn wir uns wirklich nochmal angucken, wie jetzt genau die Gesellschaften reagieren, glaube ich, können wir doch ein Muster feststellen, das vielleicht einmal ausgeprägter, mal weniger ausgeprägt ist, ist auf der einen Seite schon Panik oder zumindest wirklich so ein Gefühl von diffuser Bedrohung und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Ignoranz. Ist das auch etwas, was Sie kennen aus Ihren Forschungen?
Durchaus. Also es gibt immer Berichte, es gibt zum Beispiel Berichte, dass die Leute in den Städten sich also gerade einem sehr hedonistischen Lebenswandel hingegeben haben, so nach dem Motto, also es ist jetzt eh schon egal, wenn es mich trifft, trifft es mich. Auf der anderen Seite die Leute, die also ganz panisch sich abschotten oder weit weg verreisen, das ist ja ein Ratschlag, der sich durch die Jahrhunderte zieht, fliehe weit und schnell und kehre spät zurück. Wobei natürlich dieses weit und schnell Fliehen uns ja im Grunde in diese Situation auch bringt, denn die Leute verschleppen natürlich dann dadurch die Infektion auch. Mancher mag das als schmalen Grat empfinden zwischen diesen beiden extremen Verhaltensweisen. Es ist aber eigentlich eine sehr breite Straße der Vernunft, die sich da anbietet. Ich erlebe das auch im Gespräch. Ich werde natürlich öfter gefragt, was ich davon halte. Und wenn ich sage, naja, also es ist schon vernünftig, irgendwie auf zu viel soziale Kontakte zu verzichten, also auf alles, was nicht notwendig ist. Es ist auch vernünftig, wirklich sich gründlich die Hände zu waschen und sich möglichst nicht ins Gesicht zu fassen. Und da sagen die Leute, ja, aber das kann ich mir nicht antrainieren, das kann ich nicht, das kann ich nicht. Das ist das eine Extrem. Das andere Extrem ist eben dieses Hamsterkaufen, ängstlich sein, irgendwo misstrauisch werden. Da gibt es einen breiten Weg der Vernunft dazwischen. Das ist vielleicht auch eine Frage, die Leute sind natürlich irritiert. Zum einen vielleicht überfordert von Informationen, die auf sie einhageln. Zum anderen aber vielleicht auch, Sie haben gerade schon von so einer diffusen Angst gesprochen, vielleicht auch davon irritiert, denn was in den letzten ungefähr 20, 30 Jahren in Bezug auf solche Ereignisse durchaus in der Öffentlichkeit bemerkbar war, sind popkulturelle Phänomene. Ich denke da speziell an filmische Interpretationen, auch an Computerspiele und an Brettspiele und so weiter. Das ist ein großes Genre.
Gibt es
und
da ein Muster?
Ich würde sagen, also speziell das Genre der Zombie-Filme. Erstmal zum Beispiel zum Begriff Zombie. Der Zombie ist eigentlich im haitianischen Voodoo-Glauben ein wiedererweckter Toter. Dazu bedarf es aber eines Priesters. Die sind erstmal nicht ansteckend. In den letzten 20 Jahren sind Zombies ansteckend geworden. Das heißt, also die beißen und dann ist man sofort infiziert und mutiert binnen kürzester Zeit, also auch zu so einer schlurfenden Inkarnation der Seuche selbst. Im Grunde ist das etwas, das finden wir auch im 14. Jahrhundert schon. Giovanni Boccaccio schreibt und klagt, dass in den Straßen von Florenz also die Leichen liegen. Und das ist im Grunde die moderne Version der Seuche. Wir haben also Angst, dass sie uns wirklich personifiziert hinterherläuft und uns ansteckt. Ja. Und das heißt, dieses Infektionskrankheiten-Thema, das ist unseren Gesellschaften durchaus präsent, aber es ist so ein bisschen verklausuliert in diesen Filmen einfach übertragen worden. Und da kennt man halt jetzt auch die Motive, da haben die Leute das Gefühl, ich muss also jetzt Nahrungsmittel und Toilettenpapier horten, weil jetzt kommt der Shutdown und die Postapokalypse bricht los. Und das ist eben auch ein Einfluss. Also auf der einen Seite vielleicht überfordert Forderung durch Expertise, auf der anderen Seite eben ein Input aus einer etwas unglücklicheren Ecke.
Wenn wir schon jetzt gerade im Reich der Fiktion sind, da würde ich vielleicht ganz gerne auf etwas zu sprechen kommen, was Donald Trump jetzt jüngst gesagt hat. Und zwar, es geht ganz klar um die Suche nach einem Schuldigen. Und Donald Trump, der bisher eigentlich gesagt hat, wir sind bestens präpariert, wir haben die besten Ärzte, sagt auf einmal, es dürfen keine EU-Europäer mehr in die USA einreisen. Und es ging einher auch mit einer klaren Anschuldigung, dass die Europäer nicht ausreichende Maßnahmen getroffen hätten und das Virus sich deswegen so schnell verbreitet hat. Das ist ein ganz klarer Fingerzeig. Das ist ja auch etwas, was wir aus der Geschichte der Seuchen kennen. Wie wichtig ist diese Suche oder Benennung eines Schuldigen?
Das ist ein ganz großes Bedürfnis. Also das Bedürfnis des Menschen als intelligenten Wesen ist einfach zu verstehen, was passiert hier. Ich will vielleicht mal ganz weit zurückgehen ins 5. Jahrhundert vor Christus. Da hat Thukydides, das ist ein Athener Stratege und gilt vielen als der Vater der Geschichtsschreibung, hat in seinem großen Werk Der Peloponnesische Krieg über die sogenannte attische Seuche berichtet. Diese ganz frühe Berichterstattung über eine Infektionskrankheit beginnt damit, dass er sagt, ja, also diese Krankheit, die kam von Ägypten über Libyen und dann kam das zu uns und also als erstes hatten es die Piräer und dann ist also ganz Athen befallen worden. Also man guckt immer auf das Woher, weil man scheinbar dann denkt, dass man etwas über die Qualität, über die Beschaffenheit dieses Ereignisses erfährt. Das ist dann auch zum Beispiel natürlich in Zeiten der Pest so, das ist aber auch im Fall der Syphilis so, die kam 1493 mit den Amerika-Fahrern nach Europa. Also als die zurückgekehrt sind, hatten sie die Syphilis an Bord. Und die breitete sich zuerst durch einen Zufall in einem französischen Söldnerheer aus. Und wenn Sie Quellen aus dem Reich im Spätmittelalter und in der frühen Neuzeit über die Syphilis lesen, da heißt das die Franzosenkrankheit. Also man guckt immer, wo kommt das her?
Ja, Donald Trump spricht von einem ausländischen Virus in der Tat.
Ganz genau.
Ja. Das ist ja auch natürlich der Verweis darauf, bei uns ist alles in Ordnung. Es kommt nicht aus unserer Gesellschaft, oder?
Auch, aber ich sehe da schon einfach das Grundbedürfnis des Verstehens. Denn was ja dahinter steht nach dieser Suche des Woher, ist zum einen der Beschluss, da gehe ich nicht hin. Zum anderen aber auch natürlich, wer von dort kommt, da halte ich mich zurück. Es ist natürlich eine Frage des Charakters, wie man das dann ungebremst auf seine Mitmenschen loslässt und irgendwelche Anschuldigungen. Also weil es ist eine Frage der Schuld, ist ja hier verkehrt. Niemand macht das absichtlich oder wissentlich. Das ist nicht freiwillig irgendwie passiert, dass man sagt, ich fange mir jetzt mal eine Seuche ein, die dann die ganze Welt verheeren wird. Und deswegen, also ich denke mal, was eigentlich dahinter steht, ist einfach Angst und der Wunsch danach, die Situation zu bewältigen.
Trotzdem würde ich sagen, Katharina Wolf, sehen wir das ja jetzt auch nicht nur in Amerika, sondern wir sehen das auch in unserer Gesellschaft, dass bestimmte Gruppen stigmatisiert werden. Also als das angefangen hat mit der Ausbreitung des Coronavirus, hat man schon immer wieder gehört, dass asiatisch aussehende Menschen diskriminiert werden, um es klar zu benennen.
Ganz genau. Also das ist das, was da dahinter steht. Das hat sich übrigens auch in der Ebola-Katastrophe von 2014 bis 2016 gezeigt. Da gab es zum Beispiel einen Münchner Fall, da hat sich ein Mann vor den Hauptbahnhof erbrochen. Der Mann stammte aus Somalia, wie zu lesen stand in der Presse. Und es wurden also Teile des Hauptbahnhofes abgeriegelt. Man weiß, Hauptbahnhöfe sind Orte, an denen solche Dinge öfter passieren, an dem Tag wahrscheinlich noch ein paar Mal. Aber wer eben in diesen Zeiten afrikanisch aussah, der wurde gleich verdächtigt, dass er also die Ebola ins Land bringt. Ich denke aber, es fußt eben und es begründet sich auf dem Bedürfnis zu verstehen einfach, wo kommt das her?
Jetzt haben Sie vorhin, Katharina Wolf, den Faktor Information schon angesprochen. Das ist ja etwas, was wir, glaube ich, im Moment alle doch sehr vehement so empfinden, dass wir bombardiert werden auf der einen Seite mit Informationen, auch weil das wichtig ist natürlich. Auf der anderen Seite können wir mit gewissen Informationen gar nicht so viel anfangen. Also da geht es schon los bei der Unterscheidung, was ist ein Virus, was ist ein Bakterium und wie sich diese Krankheit verbreitet und so weiter. Also welchen Einfluss haben Informationen?
Ich greife mal ein bisschen aus und gehe wieder in die Geschichte zurück. Zu Zeiten der Pest nach 1348 in Europa hat man händeringend nach Informationen gesucht. Und es gab eine Vielzahl an Theorien, das ist im Grunde mein Forschungsthema, Krankheitskonzepte. die waren zum Teil, wie soll ich sagen, voneinander unabhängig oder sind zumindest mit einem gewissen Argumentationsaufwand in ein System gebracht worden, dass sie also auch aufeinander abgestimmt wurden. Man hatte in der Zeit bis ungefähr Mitte des 19. Jahrhunderts eine ambige Situation, das heißt also eine Mehrdeutigkeit. Es gab mehrere Antworten auf die Frage nach der Natur der Pest. Also die Pest konnte ein Miasma, das heißt ein schlechter Dunst sein. Die Pest konnte eine Verschiebung der Körpersäfte sein, also ein Ungleichgewicht der Körpersäfte. Die Pest konnte Strafe Gottes sein, ja, also ganz verschiedene Dinge. Und man hat sich entsprechend Strategien dann entwickelt. Also man, wenn man sagt, okay, Gott straft uns, das heißt, wenn wir uns bußfertig zeigen und unsere Sünden bereuen und Prozessionen und Wallfahrten veranstalten, dann können wir mit Gott verhandeln und können ihn vielleicht umstimmen und ihn dazu bringen, dass er die Pest von uns fortnimmt. Man konnte aber auch im individuellen Bereich zum Beispiel sagen, ich halte eine gewisse Diät, ich besprenge mein Haus mit Essigwasser, davon hat man sich versprochen, dass es eben diese schädlichen Dünste vertreibt. Und das war nicht widersprüchlich. Also man hat nicht gesagt, ja, aber das kann doch nicht sein. Was ist denn die Pest nun? Ist sie denn jetzt Wille Gottes, Strafe Gottes oder ist sie irgendwie ein Miasma, das durch die Fenster geflogen kommt oder dass ich mir einfange an gefährdeten Orten, wie zum Beispiel Friedhöfen oder eben auch von Kranken ausgehend? Und ich würde sogar sagen, dass die Vormoderne da eine Ambiguitätsaffinität hat. Denn Handlungsoptionen sind eine ganz wichtige Sache. Man möchte gerne was tun. Also man möchte die Situation nicht einfach stillschweigend ertragen müssen.
Das ist interessant, was Sie sagen, denn selbst im Absagen von Veranstaltungen, was wir im Moment erleben, empfinden, glaube ich, dann genau viele diese Handlungsoptionen. Oder zu sagen, ich bleibe zu Hause, ich gehe da nicht hin. Das ist ja auch eine Form von Handeln.
Ganz genau. Das ist auch eine Form von Handeln, die jeder wirklich umsetzen kann. Da brauchen wir keine Behörden dafür, da brauchen wir keine Verordnungen. Ich möchte noch kurz schauen ins 19. Jahrhundert. Da passiert ja etwas ganz Revolutionäres. Es entstehen die modernen Naturwissenschaften, Mikrobiologie. Und die bringt also einen kompletten Wandel. Alexandre Yersin hat für das Institut Pasteur 1894 den Erreger Yersinia pestis isoliert. Und man konnte also mit dem Finger jetzt drauf zeigen und sagen, aha, das ist es also nun. Und es brach eine große Freude los und es entwickelten sich diese Wissenschaften. Und jetzt sieht man, also das ist natürlich auch Teil dieser Ausdifferenzierung. Es gibt also unglaublich kleinteiliges Expertenwissen. Das sind also eigene Studiengänge, da gehört sehr viel dazu. Es ist also ein sehr voraussetzungsvolles Wissen, das jetzt in der Presse auch den Bürgern ein bisschen ein Stück weit, ich will nicht zugemutet beziehungsweise halt dann präsentiert wird. Ne? Also wenn Sie jetzt an den Zeitungsständen vorbeilaufen, ich sehe jeden Tag diese Kugel mit diesen Krone aus runden, ja man will fast sagen Knödeln außenrum. Da hat man also ein Feindbild im wahrsten Sinne des Wortes. Da steckt aber wirklich nicht viel Information drin. Es gibt viel Information, die eigentlich keine Relevanz für unser Handeln hat.
Ja, aber das Interessante ist ja, dass das Robert-Koch-Institut und auch andere Virologen schon seit etwas längerer Zeit sagen, wahrscheinlich wird es 70% der Bevölkerung betreffen, dieses Virus. Irgendwann werden sich die meisten Leute dieses Virus irgendwie einfangen, um es jetzt mal salopp zu formulieren. Wirklich eingeschlagen hat diese Information erst, als unsere Bundeskanzlerin Angela Merkel diese Zahl eben auch benannt hat. Weil sie eben gesagt haben, dass es so wahnsinnig viele Experten gibt und es gibt so kleinteiliges Expertenwissen, brauchen wir trotzdem andere Autoritäten, die uns diese Informationen vermitteln?
Also sicherlich. Es ist natürlich auch eben, Sie sagen Autoritäten. Autoritäten sind wichtig, denn auf die hören wir. Also es ist nicht gut, wenn das aus unberufenem Munde kommt. Es haben auch im Mittelalter und in der frühen Neuzeit eben städtisch bestellte Ärzte diese Pestordnungen mit bearbeitet und herausgegeben, sind da in die Gremien gerufen worden. Es ist schon wichtig, dass die Anweisung, die kommt und die Maßnahmen, die verordnet werden, eben auf Expertenwissen fußen. Das beruhigt natürlich auch. Ne? Also das ist dann kein jetzt versuchen wir einfach mal dieses oder jenes, sondern es ist wichtig auch für die Bevölkerung zu wissen, also das kommt von Leuten, die sich wirklich gut auskennen, das schon. Was wir gerade an Situation haben, es ist eben so dieses voraussetzungsvolle Wissen und diese vielen Details und diese vielen Informationen. Wir sind ein bisschen dran gewöhnt zu sagen, das ist nicht mein Metier, das überlasse ich den Experten und im Vergleich zur Vormoderne habe ich das Gefühl, dass die Menschen ein bisschen ihren Körper so den Experten auch überlassen. Also man sagt, okay, wenn das Robert-Koch-Institut jetzt etwas verordnet, dann überlege ich mir das. Sie sind aber selber auch in der Verantwortung. Jeder kann etwas tun, vor allem kann jeder etwas lassen. Ich bringe das auf die Formel, solche ist etwas, das man tut. Und ich will damit sagen, dass das etwas ist, was ohne soziales Zutun, ohne menschliches Zutun sich nicht so verbreiten kann. Das klingt jetzt schon wieder nach Schuldzuweisung. Ich sehe das aber als Chance. Ich meine es als Chance.
Es ist aber auch ein gesellschaftliches Phänomen, würde ich jetzt mal sagen. Also das Interessante ist ja, dass zum Beispiel in China, in einer doch auch anders, politisch anderen Gesellschaft als bei uns, es eine hohe Akzeptanz gibt für Kontrolle und Monitoring, die es bei uns so nicht gibt.
Ja, das stimmt. Das ist das, was ich eingangs gemeint habe. Wir werden uns wieder dran gewöhnen müssen, beziehungsweise wir waren das jetzt sehr lange nicht gewöhnt. Also es gibt ja zum Beispiel Abschnitte im es ist nicht mehr das Bundesseuchenschutzgesetz, es ist das Infektionsschutzgesetz, das natürlich die Macht hat zu sagen, okay, wenn wir eine Krankheit so und so einstufen, können wir diese Menschen in ihren Behausungen, in ihren Wohnungen festsetzen. Das ist natürlich ein gewisser Verlust irgendwie der Bürgerrechte zum Schutz der Allgemeinheit. Und das sind wir nicht gewöhnt und das ist natürlich beklemmend.
Ich würde ganz gerne noch mal ein bisschen den Blick in die Zukunft werfen, was nach der Pandemie kommt und da ganz gerne auf die spanische Grippe zu sprechen kommen, die aus dem kollektiven Gedächtnis ja eigentlich doch relativ lange verschwunden war, möglicherweise auch, weil es zwei Weltkriege gab im 20. Jahrhundert. Aber es wird vermutet, dass die spanische Grippe eventuell sogar mehr Tote gefordert hat als beide Weltkriege zusammen. Diese kollektive Erinnerung an die spanische Grippe, die kommt so langsam wieder hoch. Es gibt auch ein sehr informatives Buch darüber von Laura Spinney, die jetzt auch in sehr vielen Interviews tatsächlich wieder auftaucht. Wie müssen wir denn sozusagen mit Pandemien umgehen, um auch das kollektive Gedächtnis dafür zu sensibilisieren?
Im Grunde ist es halt eine Aktivierung von Wissen und einer gewissen Vorsicht, die auch schon mal da war. Also es gibt, wie gesagt, durch in der Menschheitsgeschichte, wenn man schaut, in regelmäßigen Abständen immer wieder große Krankheits- und Seuchenereignisse. Auch die Pest ist wiedergekehrt. Ich habe gerade von der Entdeckung des Pestbakteriums im späten 19. Jahrhundert gesprochen. Da gab es eine große, die sogenannte dritte Pandemie mit mehreren Millionen Toten. Auch die ist hier in Europa nicht so besonders präsent. Solchen Situationen, Epidemien, Pandemien sind Chancen auch. Also ich will das jetzt nicht beschönigen, um Gottes Willen. Es gibt viele Krankheitsfälle, es gibt viel Leid, es gibt Tote. Dennoch sind sie eben Chancen, um das Gemeinwesen zu überarbeiten, um die Leute auch wach zu rufen. Das Tröstliche ist, es wird vorbeigehen. Man sieht zum Beispiel auch an den Dingen, die sich vielleicht in der Kultur gehalten haben. Also wir haben jetzt leider gehört, dass die Oberammergauer Passionsfestspiele dieses Jahr abgesagt wurden. Das ist ja fast ironisch, denn sie sind ins Leben gerufen worden, weil Oberammergau ein Gelübde abgelegt hat und gesagt hat, ja, und wenn die Pest nicht wiederkehrt, dann werden wir alle 10 Jahre diese Passionsfestspiele aufführen. Und jetzt wird es im Grunde wegen einer Pandemie abgesagt. Ein anderes Beispiel ist zum Beispiel das Tanzen der Schäffler in den Straßen von München. Das geht auch zurück auf eine Pestwelle angeblich, bei der sich die Münchner also nicht mehr aus ihren Häusern getraut haben. Und die Schäffler haben beschlossen, sie möchten die Münchner also wieder auf die Straßen locken und sagen, es ist vorbei, ihr könnt euch wieder bewegen und haben da eben getanzt.
Aber weil Sie gerade über Oberammergau gesprochen haben und die Passionsspiele, brauchen wir denn Mythen, brauchen wir sozusagen die literarische Erzählung auch, um uns die Geschichte der Pandemie im Bewusstsein zu erhalten?
Ja, brauchen ist schwierig. Also es ist einfach so, das sind so tiefgreifende Eindrücke, dass die sich eben nun halten. Ne? Das findet man ja, wenn Sie zum Beispiel in Kirchen gehen, da sieht man aus dem 15., 16. Jahrhundert und auch später noch zahlreiche Patrozinien, zum Beispiel Sebastian oder Rochus, die an die Pest erinnern. Das sind also zwei Pestheilige. Es gab drei ganz wichtige Pestheilige. Maria gehört da auch noch dazu, die man anrufen konnte. Und da sehen wir zum Beispiel heute auch noch die Darstellungen, wir sehen die Patrozinien, die geblieben sind. Das sind einfach tiefgreifende Eindrücke. Ich weiß nicht, ob man sagen kann, brauchen. Also brauchen, das ist nicht schön. Also man will sich ja im Grunde nicht ständig in Erinnerung rufen, dass sowas potenziell wieder auftritt. Aber vielleicht brauchen wir es, damit man im Bereich von Gesetzgebungen, von Infrastrukturen und so weiter etwas verbessern kann.
Mit der Historikerin und Seuchenforscherin Katharina Wolf habe ich in diesen Kulturfragen über die Folgen der Corona-Pandemie gesprochen. Hier folgt nun die Sendung Kultur heute. Mein Name ist Anja Reinhardt. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.